Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 158 am 26. September 2024. Ich bin Kerstin Kuhnekert und heute spreche ich mit Carsten Viviora, Präsident des Bundes Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten, kurz BDIA. Der BDIA ist neben der Bundesarchitektenkammer, dem Bund Deutscher Baumeister, der Bundesingenieurkammer und einigen mehr Initiativpartner beim Heinze Baunetz Klimafestival, das ab dem 21. November in Berlin stattfinden wird. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Heinze Architektur von Carsten Viviora. Sie sind Innenarchitekt und Architekt.
Genau, ja. Ist vielleicht auch sogar eine wichtige Information.
Ja. Ja, genau, kommen auch noch Fragen zu. Und seit November 2023 sind Sie Präsident des Bundes Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten. Sie sind außerdem Professor am Fachbereich Detmolder Schule für Gestaltung der THOWL und Gesellschaftsgeschäftsführer des Architekturbüros Viviora Studio.
Stimmt, eine ganze Menge, eine ganze Liste an Dingen, die aber, glaube ich, alle zusammen so vielleicht den ganzen Bogen aufspannen, der vielleicht bei uns in der Architektur und der Innenarchitektur tatsächlich auch relevant ist.
Ja, Sie verknüpfen alle Bereiche und auch Lehre und Forschung noch dazu, also haben Sie den vollen Überblick. Ja, erstmal zu Ihrer Arbeit selber. Als Architekt und Innenarchitekt, ziehen Sie eine Grenze zwischen den Disziplinen oder wie sehr fließen Architektur, Innenarchitektur und Kunst in Ihrer Arbeit ineinander?
Es ist tatsächlich so beides. Vielleicht, wenn man jetzt wir haben gerade über meine Biografie fast gesprochen, was ich alles mache, weil mich auch sehr viel interessiert, gibt es da eben sehr viele Schnittstellen oder Sachen, die sich dann auch überlagern. Für mich sind auch all die Teile wichtig, ja, und deswegen habe ich sie auch von Anfang an meines Berufslebens eigentlich auch gemacht. Und ich meine jetzt wirklich auch eher so mein Berufsleben, das im Anschluss meines Studiums stattgefunden hat, weil ich eben damit in Architektur auch gestartet bin. Es gibt aber auch, und das ist mir fast auch eher in der Arbeit, in der Innenarchitektur klarer geworden, dass es dort eben auch deutliche Unterschiede gibt. Es gibt deswegen auch die Unterschiede in der Lehre, also in der Innenarchitektur im Vergleich zur Architekturlehre. Und es gibt eben auch Unterschiede in der Arbeit. Und da möchte ich vielleicht jetzt erstmal nur so konzeptionell benennen. Ich würde schon sagen, die Innenarchitektur geht eher vom Menschen aus. Also der Blick ist halt Bedürfnis, Handlung, Atmosphäre, was eben Ausgangspunkt im Menschen ist. Und ich würde mal sagen, auch deswegen ist auch die Architekturlehre anders, ist die Architektur vielleicht sogar eher aus dem Strukturellen, aus dem Organisieren, aus dem Raum schaffen, aber städtischer Raum, städtischer Kontext, Fassade und dann die Räume, die entstehen durch die Architektur. Also das ist natürlich, jetzt lande ich ja bei der Schnittstelle, ja, also wenn wir dann da im Innenraum sind, aber man kann das auch von innen nach außen denken.
Ja, ist ganz interessant, weil dieses Bedürfnis, Handlung, Atmosphäre habe ich in meinem Architekturstudium so vermittelt bekommen. Ist es vielleicht auch so, dass sich das ein bisschen unterscheidet, was man lernt und wie die Realität aussieht? Also, dass die Architektur tatsächlich in diese funktionale Richtung gekommen ist, auch durch den Umgang damit wirtschaftlich, wie gebaut wird und so weiter, hat das damit auch zu tun?
Ich glaube, in Deutschland können wir uns mit diesem Funktionalen gar nicht erwehren. Wir sind ja irgendwie dann doch alle mehr oder weniger aus der Moderne geprägt. Vielleicht dann noch die Postmoderne, aber es ist auch die Reaktion aus der Moderne, aus dem Bauhaus. Ja, ganz viele Dinge, die wirklich so und vielleicht auch gerade in Deutschland so funktional geprägt sind. Deswegen redet man vielleicht auch für den Nutzer, für den man baut. Mhm. Für Nutzer ist aber für viele auch so ein Unwort.
Weil ja, wie Endverbraucher.
Ja, genau, wie Endverbraucher oder all diese fast umständlichen Wörter, weil es geht ja eigentlich um den Menschen, für den die bauen. Und da gibt's auch vielleicht eine starke Schnittstelle sogar auch von Innenarchitektur und Stadtraum, also städtischem Raum, wo dann halt auch der städtische Raum, wo eben sich auch die gerade da, wo sich die Menschen bewegen. Die Architekten sind vielleicht tatsächlich, ich sag jetzt mal so dazwischen, ja, die machen dann eben die Hüllen für innen und das auch für außen. Ja, irgendwie ganz interessant.
Genau, dass der öffentliche Raum dann das Wohnzimmer der Öffentlichkeit ist. Ja.
Genau, genau so, ja.
Ja, da könnten wir natürlich jetzt in eine tiefe Diskussion einsteigen, die auch eben beinhaltet, dass viele Architekten ja auch Innenarchitektur meinen, machen zu können, weil es eben sehr umfassend ist. Und da gibt's ja auch schon durchaus Konflikte zwischen den Disziplinen. Da möchte ich gleich mal nachhaken. Wir hatten Fabian Freitag hier im Podcast zu Gast. Der ist Architekt und wurde ausgezeichnet als bester Interior Designer. Und der hat sich beschwert, dass er nicht sich Innenarchitekt nennen darf, beziehungsweise der wurde im Fernsehen als bester Innenarchitekt Deutschlands vorgestellt, eben durch diese Auszeichnung. Und das ist politisch völlig unkorrekt, sozusagen aus Kammersicht. Wie sehen Sie das? Er sagt, er macht seit 20 Jahren nichts anderes als Innenarchitektur. Also er macht ja faktisch Innenarchitektur, aber er darf sich nicht so nennen. Bei den Architekten ist das ein bisschen anders. Die dürfen sich so nennen nach 8 Jahren, wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllt haben. Aber er sagt, bei der Innenarchitektur ist das komplett ausgeschlossen. Ist das so? Man kann sich niemals Innenarchitekt nennen, wenn man nicht Innenarchitektur studiert hat?
Schon, aber das ist genauso geschützt wie bei den Architekten. Und zwar ist es eine geschützte Berufsbezeichnung, die kann man achten vor allen Dingen darauf, aber wir auch als Verband natürlich. Ich bin vielleicht jetzt nicht der Allervorderste, der da hinterhergeht, weil ich selber Architekt und Innenarchitekt bin. Aber
vermittelnd.
Ich kenne natürlich auch Fabian Freitag. Wir kennen ein Gespräch und ganz einfacher Tipp, ja. Also man kann halt gerade, wenn man ein Oeuvre hat, also ein Werk, man kann sich deswegen mit diesem Werk bei der Architektenkammer, also bei dem Land, zu dem man dann gehört, eben als Innenarchitekt in die Architektenkammer eintragen lassen. Mhm. Man reicht eigentlich dann, also ich habe dann mein Buch Innenarchitektur eingereicht, wo 50 meiner Projekte drin sind und dann kann man sich das eben anschauen und dann wird entschieden, dass so jemand dann eben auch als Innenarchitekt oder Innenarchitektin in die Kammer eingetragen ist und dann darf man diese Berufsbezeichnung führen.
Aha, und dann wird das ist jetzt auch geklärt.
Ein ganz toller Weg, den ich auch vielen ArchitektInnen nahelegen würde, weil es auch so viele gibt, die eine ganz tolle Arbeit da drin leisten. Also ich auch. Ich habe dann, weil ich das auch mit großer Leidenschaft mache und ich eigentlich fast mehr Leidenschaft für die Innenarchitektur entwickelt habe. Ja. Und ich wusste, das will ich tun. Der Kontext zum Bestand, zu einer Hülle, zu Dingen, die vorgegeben sind, ist großartig. Und deswegen war es mir ein großes Anliegen, auch Innenarchitekt zu werden. Und man muss ja nochmal sagen, by the way, dass wir eine geschützte Berufsbezeichnung sind, ist halt ein hohes Gut, an dem wir gerne festhalten wollen, weil es impliziert, wir sind ein freier Beruf, ja, wir haben bestimmte Rechte, die damit verbunden sind, wir haben ein Versorgungswerk. Also all diese hohen Güter würde ich jetzt nicht sofort über Bord werfen, sondern da sollten alle dran ziehen, dass wir das behalten. Mhm. Gerade, ich komme gerade von dem ECIA, das ist der Europäische Verband der InnenarchitektInnen und viele Länder haben das nicht und viele leiden auch sehr darunter, dass sie dann eben sehr viele Rechte, die damit verbunden sind, auch nicht haben. Mhm. Also Tipp, auf alle Fälle machen.
Okay, das wäre jetzt der Weg, den ArchitektInnen in die Innenarchitektur gehen können. Das ist jetzt sozusagen geklärt, das ist möglich. Umgekehrt ist das ja auch interessant, wenn Innenarchitekten in die Architektur wollen, dann gibt es ja diese Frage nach der Bauvorlageberechtigung. Es ist ja so, wenn man in der Innenarchitektur an die Fassade muss, dann hört das schon auf, dass man das, glaube ich, darf. Also diese Bauvorlageberechtigung, wenn die nicht da ist, die schränkt die Arbeit ein auf reineren Innenraum und sobald es irgendwie durch die Fassade geht, ist es sozusagen problematisch. Aber da kann man ja auch in NRW zumindest Zusatzprüfung machen und dann diese Bauvorlageberechtigung bekommen. Welche Hebel würden Sie sich wünschen, die umgelegt werden von den Kammern, dass das deutschlandweit so ist? Oder liegen da auch Konflikte drin, dass die Architekten sagen, Moment mal, Dann seid ihr ja alle jetzt auch Architekten. Also gibt es da umgekehrt dann den Fall?
Ja, tatsächlich, das gibt es umgekehrt. Wir sind natürlich ein föderales Land.
Absolut.
Wir haben Länderkammern und das ist sehr komplex. Wir haben natürlich vom BDIA eine versuchte, eine Übersicht zu schaffen, wie das in welchen Ländern geregelt ist. Generell kann man sagen, leider haben in allen Ländern die InnenarchitektInnen eben diese vielleicht sogenannte kleine Bauvorlageberechtigung, die aber auch unterschiedlich geregelt ist, an Quadratmetern, Geschosse und so weiter geknüpft ist, wann was InnenarchitektInnen dann machen können innerhalb dieser kleinen Bauvorlageberechtigung. Jetzt kommt es natürlich dazu, dass wir gerade, und da kommen wir vielleicht auch so auf das Thema Bauen im Bestand, mhm, und vielleicht wir nennen es Umbauwende. Und da geht es eben auch um Nachhaltigkeit. Wir bauen immer mehr im Bestand und der Neubau geht vielleicht zurück, weil es auch sinnvoll ist, im Bestand zu bauen. Deswegen haben wir da natürlich auch mehr Kollision in dem Aufgabenfeld von ArchitektInnen und InnenarchitektInnen. Mhm, ja, dass wir da sozusagen aber wir ziehen eigentlich an dem gleichen Thema und die Aufgabe ist so massiv und so groß, dass man nur froh sein kann, umso mehr Leute daran arbeiten, umso besser.
Ja.
Ja, man kann jetzt sagen, man streitet sich um die Stücke dieses Kuchens, aber ich glaube, da gibt es überhaupt gar keinen Streit, sondern da gibt es nur den Kampf um die besten Ideen. Und an dem Punkt sind natürlich die InnenarchitektInnen durchaus eingeschränkt, wenn es dann einfach nur einen ganz kleinen Bereich gibt, wo man dann irgendwie an die Statik geht, an die Fassade geht, an das Außen geht. Da kann ich nur sagen, natürlich haben InnenarchitektInnen auch die Expertise, die auch in der Lehre verankert ist. Auch InnenarchitektInnen, also Studierende, haben Baukonstruktion, Statik und so weiter. Vielleicht nicht in der Intensität, das ist hochschulabhängig, aber das ist auch hochschulabhängig bei der Architektur. Also von daher gleich auf. Und die InnenarchitektInnen haben auch einen Generalistenblick, der, glaube ich, wichtig ist.
Ja.
Weil es gibt dann Kammern, die sagen, ein Zimmermann kann da fast mehr als ein Innenarchitekt. Warum? Das ist total unverständlich, weil bei der Dachgaube geht es nicht darum, dass ich die konstruktiv hinkriege, weil ein Statiker brauche ich sowieso und ein Zimmermann brauche ich dann sowieso. Aber es geht darum, passt diese Gaube in das städtische Bild, passt die gestalterisch? Ich glaube, das sind die wichtigen Fragen. Und da muss man sagen, da müsste man eigentlich gleich aufziehen. Und diese Prüfung, die Sie erwähnt haben, vollkommen richtig, die gibt's in Nordrhein-Westfalen. Die macht man übrigens bei mir oder an der THOWL in Detmold. Die gibt's auch in Düsseldorf, aber bei uns gibt's die schon auch sehr lange. Und da wird genau dieses Wissen nochmal abgefragt. Da muss man mindestens einen Bauantrag vorlegen, den man dann auch erläutert mit Abstandsflächen. Alles, was man wissen muss, was aber auch viele Architektinnen auch erst im Beruf lernen. Mhm. Und da kommen natürlich Leute, die schon mehrere Jahre im Beruf sind. Und es wollen auch nicht alle, es brauchen auch nicht alle aus der Innenarchitektur. Aber die es wollen und die es brauchen, sollten es eigentlich auch bekommen können. Wichtiger Punkt.
Ja, das heißt, nach Kompetenzen werden dann die Möglichkeiten auch gegeben, also die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass die InnenarchitektInnen in diesem erweiterten Rahmen dann handeln können. Umgekehrt können die Architekten in die Innenarchitektur rein und sie sagen eben auch so vermittelnd, jeder sollte sich dann auf das konzentrieren, was er wirklich machen möchte und dann den Kuchen gemeinsam aufessen und nicht in Teile teilen sozusagen.
Genau, ich glaube, das muss man nicht teilen, sondern dafür ist die Aufgabe einfach zu groß. Ja, und ich glaube, ein anderer Punkt ist in der Richtung natürlich auch die Warnung, es gibt jetzt inzwischen natürlich auch viele Wettbewerbe im Bauen im Bestand, also alleine Kaufhäuser, ein Thema oder ganz viele andere, das ist nur was gerade so stark im Fokus ist, aber da laufen halt auch einige Wettbewerbe, wo ich auch teilweise in Jurys bin, aber auch da, ich weiß auch, dass von den, sage ich mal das Wort NutzerInnen, auch ein Bedarf ist, Akzeptanz von Orten zu erhöhen und Akzeptanz von Gebäuden oder Orten, also auch leerstehenden Kaufhäusern, wird eben nicht nur über die Fassade entschieden, aber auch ganz extrem darüber, was sich in den Innenräumen befindet, als Handlung, Aktivität, wie ist das aufbereitet? Wie werden Menschen angesprochen, sich gerne dort, davor und da drin aufzuhalten? Und da spielt Innenarchitektur mit dem menschenbezogenen Blick eben eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Und das wird oft unterschätzt, auch in der Nachhaltigkeit, aber vor allen Dingen Akzeptanz. Wir nennen das in der Hochschule Transfer in die Gesellschaft. Ein ganz wichtiger Punkt hat auch die Akademiker begriffen, dass Forschung nicht nur so abgehoben sein will, sondern dass auch und auch Architektur, Innenarchitektur, also Gestaltung nicht nur abgehoben sein sollte, sondern eben ein Transfer in die Gesellschaft. Also und da geht es darum, das aufzubereiten.
Ja. Wieso braucht es da Akzeptanz eigentlich? Ich meine, die Häuser stehen ja schon. Es ist ja jetzt nicht so, dass man da einen neuen Riesenklotz hinstellen will, wenn wir an einen gigantischen Kaufhof denken zum Beispiel.
Genau, aber viele Gebäude werden eigentlich vielleicht eher von der Gesellschaft nicht so angenommen, weil man das vielleicht irgendwie, ja, hat es vielleicht eine schöne Fassade oder keine schöne Fassade. Ja, das ist ein Punkt. Aber deswegen mag man nicht ein Gebäude mehr oder weniger, wenn man weiß, da finden coole Veranstaltungen statt, da sind tolle Handlungen in dem Raum. Es ist ein menschenfreundlicher Innenraum, wo ich mich gerne aufhalte. Also deswegen gehe ich da vielleicht auch rein. Ich weiß gar nicht, vielleicht müsste man dazu mal gute Beispiele benennen.
Ja, meistens sind solche Umbauten ja jetzt ähnlich wie am Ostbahnhof in Berlin. Da ist Zalando und andere Büros drin in dem ehemaligen Kaufhof, der da war. Und das ist ja jetzt auch so nichts für die Öffentlichkeit. Und meinen Sie denn, die nächsten Kaufhäuser, das wird mal wirklich ein tolles Gebäude für die Öffentlichkeit werden? Also ist das im Interesse auf politischer Ebene, das zu finanzieren?
Schauen wir uns mal aktuell Kaufhaus, Galerie Lafayette hat gerade geschlossen in Berlin. Die Diskussion ist, dass dort die Landesbibliothek rein. Bibliothek, eine, ich weiß nicht, dritte Orte werden in der Innenarchitektur extrem viel besprochen. Dritte Orte sind ja, Sie hatten vorhin das Wort Wohnzimmer, eigentlich das öffentliche Wohnzimmer, wo man hingeht, wo man sich wohlfühlen kann, wo man eine gute Atmosphäre vorfindet, wo es um Kommunikation zwischen Menschen geht und so weiter. Da kann, glaube ich, die Innenarchitektur extrem viel liefern. Mhm. Und es geht nicht darum, vielleicht bei Kaufhäusern geht es ja um Konsum, es geht aber eigentlich um öffentliche Orte. Ja. Und da gibt es auch andere Beispiele. Gevelsberg macht zum Beispiel gerade einen Wettbewerb, wo das Kaufhaus zu einem Ort werden soll, wo unter anderem die Stadtbücherei reingehen soll, Volkshochschule, Musikhochschule, nicht Musikschule, ja, also alles so öffentliche Orte, die an solchen Orten wunderbar platziert sind, weil natürlich diese ehemaligen Kaufhäuser an Stellen stehen, die mitten in der Stadt sind. Also dieses Sterben von Tempeln des Konsums ist vielleicht auch ein Potenzial, dass wir ganz andere Sachen denken können. Und ich glaube auch, dass da sowieso auch Geld dafür da ist, weil eine Stadtbibliothek brauchen wir an anderer Stelle und dann gehen wir da, die Landesbibliothek braucht sowieso einen neuen Ort. Warum gehen wir dann nicht in Bestandsbauten rein und machen das?
Ja.
Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Potenzial für die Umbauwende.
Kommen diese Impulse auch explizit aus der Innenarchitektur?
Ja, da kommt ein wichtiger Impuls aus der Innenarchitektur, weil ich glaube, neue Dinge entstehen nur, wenn man multidisziplinär denkt. Mhm. Das haben wir auch in der Forschung. Ich komme jetzt wieder zurück in die Akademie. Ja. Neue Forschungsprojekte entstehen eigentlich aus interdisziplinären Teams, weil Fragen entstehen daraus, die nur dann entstehen, wenn ich irgendwie sozusagen im Zusammenspiel, vielleicht auch im Konflikt zu irgendeiner anderen Seite bin. Und deswegen werden solche neuen Orte auch eben entstehen, aus dem, wenn man multidisziplinär denkt. Und da sollte man unbedingt darauf achten, das nur in einer Disziplin zu denken. Ja, ich glaube auch, dass bei neue Orte vielleicht auch in dem Innenraum, da kann auch Landschaftsplanung eine Rolle spielen, die man draußen denkt, weil Biophilic Design ist auch ein Thema, ja, also wo fühlen sich Menschen wohl, ja, und das sind so Themen, die unbedingt da reinspielen müssen. Interdisziplinär oder multidisziplinär, mehrere Disziplinen müssen zusammenarbeiten, dann entstehen neue Dinge. Wenn wir in einer Disziplin bleiben, dann ist man eigentlich, dann ist man so selbstreferenziell, also dass man immer wieder auf die gleichen Sachen stößt und sich immer wieder damit bestätigt, dann geht's aber nicht weiter. Das ist das Problem.
Ja.
Und ich glaube, deswegen liegt da so ein großes Potenzial drin. Und da könnte ich fast zur Bauchvorlageberechtigung zurückkommen. Mein Gott, wir brauchen mehr Impulse. Und das verlangen, glaube ich, auch die Menschen. Mehr Impulse, damit anderes entsteht. Ich will jetzt nicht über Politik reden, aber eigentlich, da gehört es auch rein.
Ja, unbedingt.
Wo
findet
sich die Gesellschaft, wo finden sich die Menschen wieder? Und das hat mit ganz vielen Sachen zu tun.
Ja.
Und ich bin natürlich jemand, ich glaube an Raum und ich glaube an Gestaltung.
Ja.
Ganz wichtig.
Aber so viel auch zur Interdisziplinarität. Also es geht nicht nur um die ganzen planerischen Richtungen um die ganzen planerischen Richtungen, sondern eben auch Politik und NutzerInnen mit reinzunehmen. Dieses Wort kommt ja daher, dass es eben verschiedene Nutzungen gibt, ne? Also das, deswegen eignet es sich halt an dieser Stelle jetzt auch wieder. Also Sie beantworten quasi meine Fragen, ohne dass ich sie stelle. Das ist sehr gut.
Gutes Teamwork, oder?
Genau. Ich denke die Frage und Sie beantworten sie. Der BDIA vertritt ja die berufspolitische Richtung des Berufsstandes der InnenarchitektInnen. Welche berufspolitischen Themen beschäftigen den Verband gerade besonders?
Genau, Bauvorlageberechtigung, Wettbewerbswesen, Verfahren, wo halt InnenarchitektInnen involviert werden oder auch involviert sind. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit der Wahrnehmung von Innenarchitektur, wie relevant das für unsere Gesellschaft ist. Und ich glaube auch, dass da noch sehr viel Potenzial ist, noch mit mehr Sachen rauszugehen. Also wir werden auch, oder meine Präsidentschaft steht auch ein bisschen dafür, noch mehr Inhalte, Content zu pushen. Also noch mehr zu zeigen, wo gibt es gute Beispiele aus der Innenarchitektur heraus, die einfach Schrittmacher sein könnten, um Sachen anders zu denken oder Sachen anders zu machen. Also da ist schon so unser Hauptfokus drauf, ja. Und da gibt es ganz, ganz viele Bausteine, wie den Deutschen Innenarchitekturpreis, den wir vergeben, wo wir unsere Taktung erhöhen würden. Wir haben natürlich auch unsere Kanäle, wo wir unsere Themen spielen, also sowohl in unserem Handbuch, das aber auch mehr themenorientiert sein wird. Wir machen ja auch weiterhin Fortbildung, die wir verstärken werden. Das hat auch mit KI oder AI zu tun, die eine größere, vielleicht auch gerade noch in Deutschland, wir haben mit der Digitalisierung, wissen wir ja, da wird es auch sehr viel für uns Planenden wichtig sein, was wir implementieren müssen in unseren Gestaltungsalltag. Ja, da werden wir nicht drum rumkommen. Und auch da werden wir versuchen, aus dem Verband heraus das da zu unterstützen.
Ja.
Weil vielleicht im Gegensatz zu der Architektur, es gibt einige große Player auch bei uns, also die, aber bei uns gibt es auch, obwohl eigentlich auch in der Architektur gibt es die auch, sehr viele kleine Büros und das muss man alles schaffen können. Ja, also da hat man eben nicht die Abteilung mit dem Administratoren, die einem da irgendwie das Digitale alles aufbauen oder alleine mit BIM klarzukommen.
Ich wollte gerade sagen, viele haben BIM noch überhaupt gar nicht integriert und schon geht's weiter mit KI und so. Also es ist wahnsinnig schnell der Fortschritt und da braucht es dann wiederum auch Unterstützung durch Verbände wahrscheinlich auch, ne? Also dass sie sozusagen schauen, wie geht's unseren Mitgliedern, was brauchen die eigentlich, damit sie da mitkommen und dass sie ihre Arbeit machen können und das integrieren können.
Ja, genau. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sind natürlich auch vernetzt mit anderen Verbänden, wir sind natürlich auch vernetzt mit der Politik, wobei unsere Landesverbände da eben auch eine große Rolle spielen, weil die sind natürlich vor Ort, weil föderales System, sprich, ist überall immer so ein bisschen anders, dass da natürlich, aber wir können da durchaus auch als Bundesverband da einige Dinge vorbereiten.
Arbeiten Sie eng mit der Kammer auch zusammen?
Wir arbeiten eng mit der Kammer zusammen. Also wir arbeiten eng mit der BAK, Bundesarchitektenkammer, zusammen. Ganz wichtig, also wir gerade als Bund, BDIA und dann unsere Landesverbände gehen dann natürlich an die Landesarchitektenkammern und bei diesen Themen, die wir vorher schon genannt haben, gerade diese berufspolitischen Themen, da müssen wir einfach an die Kammer heran. Aber es sind inzwischen viele Kammern, die auch Anfragen, ja, wenn wir zum Beispiel unsere Frankfurter Erklärung, wo wir genau das mit der Umbauwende und mit der damit verknüpften Bauvorlagen wieder zur Sprache bringen und mal wieder aufrollen, wie wichtig das ist, und wir stoßen da auf immer mehr Verständnis, weil auch in Deutschland kommt an, dass es Innenarchitektur gibt und dass Innenarchitektur wichtiger ist. Mhm. Ich habe ja erzählt, ich komme gerade aus unserem europäischen Verband. Mhm. Ich meine, Frankreich, Großbritannien, Italien, Skandinavien, da würde Ihnen niemand sagen, was macht Innenarchitektur. Da wird Innenarchitektur gelebt in jedem Haushalt. Mhm. Auch wenn man jetzt
ist
noch mal,
ist dann überall geschützt dann auch wahrscheinlich nicht, ne?
Nein,
nee, genau. Nicht. Ja, genau.
In Deutschland ist er geschützt, in Niederlanden ist er geschützt und uns geschützten Ländern geht es eigentlich gar nicht besser als denen, wo Innenarchitektur einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat, weil erst dann mit der richtigen Innenarchitektur fangen Menschen an, im Gebäude zu leben. Und nur mit einer guten Innenarchitektur. Guaranteed.
Da ist dann die Konkurrenz wahrscheinlich größer, weil sich viele als Innenarchitekten dann bezeichnen vielleicht?
Genau. Es hat andere Probleme, das muss man schon sagen. Aber die sind auch nicht unglücklicher als wir. Ja, also wenn man sozusagen so einen Rückhalt in der Gesellschaft hat. Mhm. Auch in den USA, also in Europa, habe ich dann auch den IFI, also den Internationalen Verband der Innenarchitektur, den gibt es ja auch. Wir haben dort auch einen neuen Präsidenten. Und Sashi Khan ist dort auch schon seit Jahren sehr aktiv. Und auch ein Selbstverständnis der Innenarchitektur in den USA ist ein ganz anderes als bei uns. Da gibt es schon immer in allen großen Büros InnenarchitektInnen, die da arbeiten. Da arbeitet man nicht ohne. Aber das hat man in Deutschland noch nicht begriffen. Mhm. Obwohl einige schon, das darf ich jetzt auch nicht so stehen lassen, einige sehr gute, sehr bekannte Büros, große Büros, haben Innenarchitekturabteilungen inzwischen, wobei ich von einigen tatsächlich auch höre, ja, wir haben die und die sind dann sehr architekturaffin dort und die sind denen manchmal zu architekturaffin, weil sie dann doch eigentlich nochmal ein Stück weiter, die brauchen, die eben anders denken als in der Architektur, die sich vielleicht auch mal ein paar mehr Muster und mehr ein paar mehr Textilien und ein paar mehr Farben vorstellen können, wo es auch mal, vielleicht sogar mal kracht. Ja. Und das macht unsere Welt auch bunt und schön.
Ja, und es heißt ja auch immer, think out of the box, das ist die Lösung. Genau, und wenn man es dann tut, dann kommt direkt jemand mit dem Hammer und sagt nein.
Genau. Und deswegen haben einige Innenarchitekturbüros, oder ich habe auch einige da rein empfohlen, Innenarchitektinnen, die dann sehr architekturaffin sind, aber eigentlich braucht es auch die total nochmal Raum anders denken, als die Architektur in wahrscheinlich auch sehr gut vorgedacht haben, aber dann dieses Weiterdenken. Und das ist dann doch anders. Und da komme ich wieder zu meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe es auch immer sehr genossen, selbst Projekte, die wir gemacht haben. Also wir haben ja in meinem Architekturbüro, Architektur und Innenarchitekturbüro, muss man jetzt sagen, auch Projekte gemacht, wo mehrere hundert von mir aus Eigentumswohnungen gebaut wurden. Und sind wir gerne auch mal von einzelnen Käufern dann beauftragt worden, die Innenarchitektur zu machen, dann nochmal unsere eigene Architektur mit einer anderen Innenarchitektur, mit dem Blickwechsel nochmal zu behandeln. Total spannend.
Ja, das erinnert mich gerade ein bisschen auch an einen Arzt, der Orthopäde, der dann auch mal das Herz operieren darf. Das sind die gesamten
Menschen. Stimmt, ist ein guter Vergleich, weil es sind alles Ärzte. Also man könnte jetzt sagen, wir sind auch alles ArchitektInnen. Ja, genau. Wir sind alles ÄrztInnen. Und dann gibt es Fachdisziplinen, die einen machen Hochbau, die anderen machen Innen, die anderen machen Landschaft. Ja,
eigentlich ist es so.
Eigentlich ist es so.
Dann kommen wir noch mal zu einer ganz, ganz anderen Gruppe, und zwar den Herstellern und Herstellerinnen, die ja auch total wichtig sind in diesem ganzen Thema Bauwende. Wir haben ja einmal das Thema zirkuläres Bauen, also was ja auch in der Innenarchitektur besprochen wird, Thema ist. Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen. Die Hersteller, wie ist die Zusammenarbeit mit denen? Also der Kontakt?
Intensiv.
Ja.
Intensiv.
Auch intensiv.
Ja.
Die sind mit im Boot.
Also die sind mit im Boot. Also bei uns im Verband sehr, sehr stark. Wir haben ja fast 100 Hersteller, die bei uns Fördermitglieder sind. Jetzt könnte man auch sagen, warum eigentlich so viele? Aber das macht schon Sinn. Wir werden verstärkt auch Parameter überlegen, was muss so ein Hersteller auch mitbringen? Und da ist natürlich Zirkularität, also über Thema Nachhaltigkeit spielt dort eine Rolle. Und ich führe sehr viele Gespräche mit Herstellern. Es ist aber auch toll zu sehen, das muss man auch sagen, dass auch die Hersteller begriffen haben, dass ihr Nachweis, dass deren Produkte nicht nur eine hohe Qualität und Lebensdauer ist ja auch ein Nachhaltigkeitspunkt.
Unbedingt, ja.
Das gehört unbedingt dazu, ja. Aber auch eben andere Kriterien. Und das sind harte und weiche Kriterien, sage ich mal. Natürlich, woher kommt das Material? Ist schon ein großer Teil des Materials recycelt und ist es recycelbar? Das hat aber auch mit sozialen Kriterien zu tun. Wo wird hergestellt? Auch da nicht nur der soziale Fokus. Also wird dort gesund und menschlich gut hergestellt, aber auch Transportwege etc. Deswegen, letztendlich ist der Plan dann darauf zurückgeworfen, dass man doch mit viel Erfahrung und viel logischem Menschenverstand Produkte beurteilen muss. Wir haben so Zertifikate, die helfen, aber manche sind auch so ein bisschen Nebelkerzen. Andere Zertifikate sind aber auch dann nicht komplex genug und andere sind zu komplex, dass man sie schon wieder kaum versteht. Also man braucht da viel Erfahrung und Wissen darüber und da helfen aber inzwischen viele Hersteller. Und wir besuchen auch Hersteller, ja, muss man auch nochmal sagen. Ich komme gerade von einer europäischen Delegationsreise, weil wir haben natürlich auch europäische Hersteller in unserem Verband als Förderkreismitglieder. Und das Tolle ist aber daran zu sehen, wie produzieren die, wie sieht das da aus, worauf legen die Wert? Und dann kommen auch, sage ich mal, so ganz normale Mitglieder von uns mit, also die jetzt gar keine Funktion bei uns im Verband haben und schauen sich dann eben die Produktion an. Ganz toll, ganz wichtig, weil man bekommt auch so einen Respekt vor dem Produkt. Und dann, wenn man sozusagen so fast so Demut vor so einem Projekt hat, wenn man einmal gesehen hat, wie ein Naturstein abgebaut wird, dann wird man beim nächsten Projekt, wo man dann einfach nur 200 Quadratmeter Naturstein rausreißt, weil an die Farbe nicht gefällt, wird man das vielleicht sogar nochmal überlegen. Ja. Kriegt man das nicht auch anders hin? Weil die Innenarchitektinnen sind ja die Meister der Collage. Also dann kollagiert man halt andere Materialien drumherum oder Möbel oder Einrichtung, dass diese Farbe, die einem vielleicht vorher nicht gefallen hat, plötzlich doch gefällt oder gar nicht mehr so auffällt und es geht. Und da ist ein großes Potenzial drin, was halt Nachhaltigkeit angeht, wobei Zirkularität eigentlich das richtige Wort ist, weil man, ja, kann man Sachen in den Kreislauf zurückgeben.
Diese Kompetenz in Collagen erstellen oder in Collagen designen ist vielleicht sogar die wichtigste Kompetenz, die wir in dieser ganzen Umbauwende brauchen.
Stimmt. Ja, total. Weil genau, Umbauwende ist ja Bauen im Bestand, Bauen im Kontext und Collage hat ja auch was mit Collagieren, hat eben auch was mit Kontext zu tun. Und ich glaube, wenn man Kontexte verändert, kann man ganz viel erreichen, weil man viel lassen kann. Also da das ist ja so die Stellschraube. Und das betten wir auch in unsere Lehre ein. Jetzt springe ich nochmal sozusagen in meine Hochschullehrerseite.
Ja, perfekt. Ist auch jetzt dran.
Ja, Analyse, Projektanalyse. Was sieht man da? Was braucht man da? Und dann ein Riesenteil der Analyse, was kann man machen und was muss man überhaupt gar nicht mehr anfassen?
Ja.
Und ich glaube, ich weiß nicht, benutze jetzt einfach mal den Begriff Game Changer. Da kann Innenarchitektur halt mit ganz kleinen Maßnahmen tatsächlich so ein Game Changer in bestimmten Projekten sein, dass man vielleicht überraschenderweise kaum was machen muss. Ich meine, wir sitzen hier in einem Raum, in dem wir, das ist der Besprechungsraum vom BDIA in Berlin. Wir haben auch gesagt, wir brauchen hier mal so ein bisschen was Neues und wir haben ganz, ganz wenig verändert und jetzt ist der Raum halt mit Vorhängen ausgekleidet, ein bisschen rosa, weil rosa macht froh, macht alle Menschen froh.
Rhabarberschorlenfarben.
Genau, ob Männer oder Frauen, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ja, mit einer ganz kleinen Maßnahme hat sie ja eigentlich den Raum komplett verändert und ist sogar akustisch nochmal besser geworden. Also
kann ich nur bestätigen. Ja, ja, das ist sehr gut. Ja, der BDIA ist ja Initiativpartner beim Baunetz Heinze Klimafestival und da stellen ja auch sehr viele Hersteller aus. Was machen Sie vor Ort?
Also ich werde in einem Panel sitzen und da auch mit diskutieren in einer Runde. Wir werden aber auch einen kleinen Workshop machen Und da ist natürlich genau dieses Thema, über das wir schon jetzt geredet haben, Umbauwende. Und wir haben jetzt aber gesagt, Umbauwende nur mit innen. Ja, also wenn man Umbauen überlegt, ohne dass man über die Innenarchitektur nachdenkt, da fehlt halt dieser ganze Stück, wo ich dann irgendwie dahin komme, wirklich den Menschen einzubeziehen.
Was erwarten Sie von dem Festival?
Wir finden das toll, sowas zu machen, was jetzt nicht einfach nur irgendwie einen Titel einer Messe trägt oder die nächste Ausstellung ist oder so, sondern die ganz klar sagt irgendwie Klimafestival, also es geht hier um Nachhaltigkeit, Zirkularität oder alle Facetten. Und da wir ja eben auch sagen, Umbauwende nur mit innen, war uns klar, wir wollen da unbedingt auch dabei sein. Und wir wollen deswegen auch mit diesem Workshop dabei sein, also mit was, wo wirklich so vielleicht hands-on oder für mich auch gerne die wildesten Diskussionen. Ja, ich glaube, dieses Kritischsein, sich im guten Streiten auseinandersetzen, ist total wichtig. Deswegen finde ich das ein super Baustein und ich finde es super, dass wir da diese Plattform haben. Ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass viele kommen und viele mit uns da diskutieren wollen. Gerne auch kontrovers, aber gerne so, dass uns das irgendwie weiterbringt.
Super, ich danke Ihnen vielmals für das Interview, Carsten Viviora.
Ja, vielen Dank.
Und das war's für heute. Am 21. und 22. November findet das Heinze-Baunetz-Klimafestival in der Station in Berlin statt. Den Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn weiterempfehlt und wenn ihr eine Bewertung dalasst. Die sind sehr wichtig für Podcasts tatsächlich. Und wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architekturfunk. Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kuhnekert. Moderation, Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kuhnekert, Berlin 2024.